NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Dezember 1991. Das Stasi-Unterlagengesetz tritt in Kraft.
Man soll die Ohren spitz halten. Augen auf für alle. Möge das schaffende Volk der Deutschen Demokratischen Republik seine Wachsamkeit verdoppeln und verdreifachen.
Mit dem Ministerium für Staatssicherheit wurden zum ersten Mal in der deutschen Geschichte Sicherheitsorgane ins Leben gerufen, die den Interessen der Mehrheit, den Interessen der herrschenden Arbeiterklasse und des ganzen werktätigen Volkes dienen.
Wenn ich hier Feiter so mal in Schuch noch unter uns sein kann, wir sind nicht hier Feiter hier gelassen, leider. Wenn ich schon jetzt wüsste, dann wird auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess.
Wachsam sein, immer zu wachsam sein.
Wenn ich zum Beispiel an meine Ausbürgerung denke, da gab es einen Maßnahmeplan, wo über 100 Stasi-Leute im Einsatz waren, vom einfachen Leutnant bis hin zum hohen Offizier. Die mussten dann halt weg vom Schreibtisch, operativ, direkt am Feind ihre Arbeit verrichten.
Stadtsicherheit hatte ja den Plan, nach dem 4. September werden sie sehr brutal zuschlagen, werden Leute verhaften, die mit diesem 4. September zu tun haben. Sie werden das so öffentlich machen, und so brutal, dass die Leipziger Bevölkerung die Informationen bekommt, das passiert, wenn ihr euch denen anschließt. Und dass sie dann vor Angst zu Hause bleiben würden, was zum Glück nicht gelungen ist.
Also in dem Moment, als ich die Stasi-Akte gelesen habe, da spürte ich natürlich schon nochmal auch die Anspannung von damals. Aber es war jetzt nicht so schrecklich in dem Moment, weil ich wusste, es ist vorbei.
Roland Jahn war Mitbegründer der Friedensgemeinschaft in Jena und wurde aus der DDR ausgebürgert. Heute ist er Bundesbeauftragter der Stasi-Unterlagenbehörde.
Mein Vernehmer hatte gesagt, wenn wir draußen den Schießbefehl kriegen, dann seid ihr drin hier die Ersten. Das heißt, er hatte damit gerechnet, dass sie diese Erlaubnis bekommen würden und dass sie den Laden da draußen dann mal aufräumen.
Katrin Hattenhauer war eine der Initiatoren der Leipziger Montagsdemonstrationen. Sie wurde von der Stasi überwacht und inhaftiert. Heute ist sie Künstlerin.
Passt vor allen Dingen auf die Faschisten auf. Sie werden zu uns dringen, wenn wir sie nicht bezwingen. Sie warten schon darauf.
Die anderen waren schuld, alle aus dem Westen, alle Abgesandte des Klassenfeindes. Deswegen brauchte die DDR ein Ministerium, das den Staat sichern sollte. So wurde ein Gesetzentwurf begründet, so war es nachzulesen im Neuen Deutschland, dem Zentralorgan der SED, am 27. Januar 1950. Einer derjenigen, dessen Klagen über die feindlichen Agenten zum Ministerium für Staatssicherheit führten, sollte noch berühmt werden.
Generalinspekteur Mielke von der Verwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft berichtete anhand zahlreicher Beispiele über die systematische Tätigkeit, die von Agenten, Brandstiftern und anderen Saboteuren im Auftrage der angloamerikanischen Kriegshetzer entfaltet wird, um den friedlichen Aufbau unserer demokratischen Republik zu stören und zu verhindern.
Den öffentlichkeitswirksamen Klagen über den Klassenfeind folgten ein Gesetzentwurf und schließlich die Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit. Das alles geschah innerhalb weniger Wochen.
Die bisher dem Ministerium des Innern unterstellte Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft wird zu einem selbstständigen Ministerium für Staatssicherheit umgebildet. Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.
Es war der 8. Februar 1950. Die DDR wurde nun unter ministerieller Führung wachsam. Sehr wachsam. Wachsamkeit gegenüber dem neuen Ministerium für Staatssicherheit war nicht vorgesehen. Im kurzen Gesetzestext steht darüber nichts. Aber von dem, was das neu geschaffene Ministerium später machen sollte, die eigenen Bürger umfassend zu bespitzeln, ist auch nichts zu lesen. Natürlich nicht. Schon im ersten Jahr verfügte das Ministerium über 2700 Mitarbeiter. Tendenz steigend.
Wachsam sein, immer zu wachsam sein.
Lieber Genosse Erich Mielke, unsere Partei setzt sich als unerschrockenen revolutionären Kämpfer für die Interessen der Arbeiterklasse und des ganzen Volkes.
Erich Honecker gratuliert Erich Mielke zum Geburtstag. Es ist eine Inszenierung für die Kameras des DDR-Fernsehens. Mielke steht auf der einen Seite, Honecker und das Politbüro auf der anderen Seite. Beide kennen sich seit Jahrzehnten, doch Honecker findet kein persönliches Wort für den Kampfgefährten. Die üblichen Versatzstücke für solche Anlässe liest er ab. Als Geschenke gibt es einen Blumenstrauß und zwei Orden.
Unter Führung der Partei entwickelte sich das von dir geleitete Ministerium für Staatssicherheit zu einem stets einsatzbereiten und zuverlässigen Sicherheitsorgan, zu einer scharfen Waffe im Kampf gegen alle Feinde des Sozialismus und des Friedens, für den Schutz der Errungenschaften.
Erich Mielke war nicht der erste Minister für Staatssicherheit. Er hatte zwei Vorgänger.
Wilhelm Zeiser, ein Volksschullehrer aus Rotthausen bei Gelsenkirchen.
Mielke wurde sein Stellvertreter. Die erste Bewährungsprobe des neuen Ministeriums war der Aufstand in der DDR im Juni 1953. Die Stasi hatte den Aufstand weder vorhergesehen noch verhindert. In den Wochen danach versuchte Wilhelm Zeiser sogar, SED-Chef Walter Ulbricht zu entmachten. Doch es kam anders. Zeiser wurde abgesetzt, das Ministerium verlor seine Eigenständigkeit und wurde zu einem Staatssekretariat, angesiedelt beim Ministerium des Inneren. Für einen änderte sich nichts, Erich Mielke. Er blieb Stellvertreter und bekam einen neuen Chef.
Ernst Wollenweber. Ein aus Hannover-Schmünden stammender, verdienter Widerstandskämpfer gegen die Nazis.
Die Hinweise auf die Agententätigkeit haben besonders zugenommen. Die Wachsamkeit der Bevölkerung in der DDR hat sich bedeutend erhöht.
Das sagte Ernst Wollenweber auf einer SED-Parteikonferenz. Nach zweijähriger Pause wurde das Staatssekretariat wieder ein eigenständiges Ministerium und Wollenweber Minister. Krankheitsbedingt trat Wollenweber 1957 zurück. Ein Jahr später wurde er aus der SED ausgeschlossen und musste sein Mandat als Abgeordneter zurückgeben. Es schien, als sei dieser Ministerstuhl recht wackelig. Doch dann kam Erich Mielke. Erich Mielke blieb 32 Jahre lang Minister, bis zum 7. November 1989. Berühmt wurde sein letzter Auftritt in der Volkskammer, als er, das war neu an diesem Ort, darauf hingewiesen wurde, die Abgeordneten doch nicht als Genossen anzusprechen.
Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler.
Der einst mächtige Mann wurde zur Lachnummer. Die Angst vor ihm und seinem Ministerium schien sich aufzulösen. Doch da sind noch die Hinterlassenschaften des Ministeriums für Staatssicherheit, die sich in Kilometern und Millionen bemessen.
111 Kilometer Akten, 39 Millionen Karteikarten, 1,75 Millionen Fotos, 28.400 Tonbänder, 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter, 200.000 inoffizielle Mitarbeiter.
Wachsam sein, immer zu wachsam sein.
Sogar Geruchsproben von Dissidenten wurden konserviert, um sie notfalls mit Hilfe von Spürhunden ausfindig machen zu können.
Wir sind alle herausgefordert auf der Suche nach der Wahrheit, auf der Suche nach dem, was wirklich gewesen ist. Viele, viele Quellen, die verschiedenen Blickwinkel mit einzubeziehen.
Sagt Roland Jahn, heute Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin.
Da muss man wirklich auch den nächsten Generationen was mit an die Hand geben können. Darüber, wie unsere Gesellschaft gestaltet wurde und wie Menschen gehandelt haben, einerseits zum Beispiel als Mitarbeiter der Stasi oder wie sie gelitten haben unter dem, was die Stasi angerichtet hat.
Im Herbst 1989 wird von der Volkskammer eine neue Regierung gewählt. Das Ministerium für Staatssicherheit wird zum Amt für nationale Sicherheit, mit dessen Leitung ein langjähriger Stellvertreter Mielkes betraut wird. Die Bürgerrechtler der DDR verlieren die Geduld.
15. Januar 1990. DDR-Bürger besetzen die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit. Ein Ereignis von historischer Bedeutung.
Stasi aus! Stasi aus!
Es ist früher Abend. Tausende Demonstranten sind dem Aufruf der Bürgerbewegung Neues Forum gefolgt und in den Ostberliner Stadtbezirk Lichtenberg gezogen. Ihr Ziel, die hermetisch abgeriegelte Stasi-Zentrale.
Damals war es noch nicht klar in den ersten Monaten nach der Besetzung der Stasi-Dienststellen, was wird mit diesen Akten geschehen. Es gab großen Streit, gab auch im Bürgerkomitee in der Stasi-Zentrale Stimmen, die diese Akten auch vernichten wollten. Die elektronischen Datenträger, sie sind vernichtet worden.
Es ist ein Kampf um die Akten. Vernichten, archivieren, zugänglich machen. Akten landeten in den Reißwürfen oder in den Händen ausländischer Geheimdienste. Doch vieles ist erhalten geblieben. Deshalb fragen sich die Opfer, will man mit seiner Vergangenheit konfrontiert werden, eine Vergangenheit aus Sicht der anderen? Katrin Hattenhauer, eine der Initiatoren der Leipziger Montagsdemonstrationen, hat sich entschieden.
Ich habe meine Akte bis heute nicht gelesen. Ich habe sie aber so oft freigegeben für Leute, die das lesen konnten, dass ich dann immer in Stücken erfahren habe, was da drin steht. Ich habe mir nicht vorstellen können, diese Ansammlung von kleinlichem Schmutz dann durchlesen zu wollen und auch nicht warten zu wollen, was das dann mit mir macht. Ob ich hinterher dann stinksauer, wütend oder sonst was bin.
Roland Jahn hat seine eigene Akte gelesen.
Man spürt schon noch, was das für eine Bedeutung hatte, dass hier eine Geheimpolizei in das eigene Leben eingegriffen hat, das Leben oft gesteuert hat. Es gibt Erkenntnisse, wo man oft erschrocken ist. Oder auch die Frage, wer hat einen verraten? Es spielt immer wieder eine Rolle.
Das ist der Kampf eines jeden Einzelnen, der bespitzelt wurde, in dessen Leben die Stasi auch aktiv eingegriffen hat. Der Kampf um die Institution ist entschieden. Die Akten bleiben erhalten und sind zugänglich. Im November 1991 beschließt der Bundestag das
Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Es tritt am 29. Dezember 1991 in Kraft. Heute, vor 25 Jahren. Das bedeutet, die Hinterlassenschaften einer Geheimpolizei sind zu besichtigen. Das ist neu in der Geschichte. Die eigens dafür gegründete Behörde wurde wegen ihres sperrigen Namens nach ihrem ersten Leiter Joachim Gauck benannt. Ihm folgten Marianne Birtler und schließlich Roland Jahn.
Das Stasi-Unterlagengesetz ist ein gelungenes Werk, weil erstmals in der Welt wurde die Akten einer Geheimpolizei geöffnet und der Gesellschaft rechtsstaatlich zugänglich gemacht. Transparenz herzustellen über das staatliche Handeln, Transparenz herzustellen über das Wirken einer Geheimpolizei und Datenschutz zu garantieren, wenn es um die Betroffenen geht, die im Visier der Stadtsicherheit waren, die Eingriffe dieser Geheimpolizei in ihr Leben spüren mussten.
Manchmal erscheint die Geschichte der DDR als eine Geschichte der Stasi. Vielleicht hätte die DDR ohne dieses Gebilde Staatssicherheit nicht existieren können. Doch die DDR verstand sich als Diktatur des Proletariats. Die Stasi, faktisch ein Staat im Staate, handelte im Auftrag der Staatspartei SED. Doch auch Institutionen funktionieren nur durch das Handeln Einzelner.
Die Frage der Verantwortung des Einzelnen, die individuelle Verantwortung, die Frage zwischen Anpassung und Widerspruch, in dem sich viele Menschen bewegt haben, jeden Tag neu entscheiden, passe ich mich an das System, ordne ich mich unter oder wage ich zu widersprechen? Das sind ja Fragen, die viel zu wenig betrachtet worden sind in den letzten Jahren. Und wir können das System einer Diktatur nur verstehen, wenn wir hier uns intensiver damit beschäftigen.
Das Kundschafterlied stammt übrigens von einem unbekannten Komponisten aus der Sowjetunion. Der deutsche Text ist von Markus Wolf, dem Stellvertreter Erich Mielkes. Wolf leitete 34 Jahre lang den Auslandsnachrichtendienst des Ministeriums für Staatssicherheit.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an das Inkrafttreten des Stasi-Unterlagengesetzes heute vor 25 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.